Starten wir vielleicht direkt in das erste Thema rein. Was ist Open Source und warum betrifft uns das? Dazu begrüße ich mal Sam. Herzlich willkommen.
Hallo.
Er ist ein Open Source Aktivist, er ist Unternehmer, er ist Softwareentwickler, er ist DevOps und sonst auch ein ganz sympathischer Kerl, würde ich sagen. Und er beschäftigt sich jetzt mit der Frage, was ist Open Source? Warum betrifft es uns das? Also viele von euch kennen oder arbeiten ja vielleicht sogar schon mit sogenannter Open Source Software, wie beispielsweise dem Browser Firefox, LibreOffice als Alternative zu Microsoft Office oder ähnlichen Dingen. Aber was steht jetzt hinter dieser Bezeichnung? Was heißt offener Quellcode überhaupt? Und was habe ich davon, wenn ich den Quellcode editieren kann? Denn im Normalfall möchte ich das ja eigentlich gar nicht tun. Also warum sollte das ein Kriterium sein? Und all diese Fragen, die wird uns jetzt der Sam in den nächsten 40, 45 Minuten etwa beantworten. Viel Spaß. Danke.
Genau. Hallo. Die Frage, warum betrifft mich eigentlich Open Source? Das geht erstmal mit einem Begriff los, der in letzter Zeit auch wieder häufiger fällt, und das ist der Begriff der digitalen Souveränität. Das ist einfach ein selbstbestimmtes Handeln unter vollständiger eigener Kontrolle im Hinblick auf die Benutzung digitaler Medien. Also sprich, ich bestimme, was auf meinem Rechner läuft, was damit passiert, oder halt der Anwender am Rechner bestimmt, was halt auf dem Computer läuft, was damit passiert, dass die Software auch tatsächlich ihren Dienst tut, genauso wie es eigentlich gedacht ist. Digitale Souveränität, das teilt sich jetzt in den Diskussionen, die man so immer mal wieder hört, in zwei Bereiche auf. Das eine ist also der Bereich Hardware. Das sind also Netze, Netzkomponenten. Da ist auch sehr stark auch ein bisschen die Politik gefragt, dass man also unabhängige Netzwerkkomponenten kriegt oder halt Netzwerkkomponenten, die vielleicht weder aus China noch aus den USA sind. Es sind aber auch Computerkomponenten, zum Beispiel Smartphones, wo es also darum geht, dass die Plattform offen ist, dass man auf der Plattform eben tatsächlich auch Software rennen lassen kann. Und dann haben wir eben den großen Teil, wo also die Open-Source-Software reinspielt. Das ist eben der Bereich von Software, also Benutzung von Software, deren Wissen gemeinfrei ist. Und darum geht's heute, um offene Software. Da die erste Publikumsfrage so, wer von euch verwendet mindestens ein Open-Source-Produkt, und zwar bewusst? Also im Prinzip, wenn ihr die Frage mit Nein beantwortet habt, dann muss man jetzt die Frage hinterherstellen: Habt ihr kein Android-Handy, keinen Apple-Laptop oder kein Firefox oder Chrome im Einsatz? Also das sind mal so die Applikationen, die wirklich viele Menschen benutzen. Und tatsächlich, Android ist erstmal ein Open-Source-Betriebssystem. Apple-Laptops arbeiten zu einem Großteil unter der Haube mit ganz vielen kleinen Open-Source-Anwendungen, und Firefox und Chrome sind auch Open-Source-Frameworks, die man sich auch selber kompilieren kann, wenn man das möchte, also wo man sich auch den Quellcode ansehen kann und halt auditieren kann, schauen kann, was tut der eigentlich, und eben auch seine eigenen Versionen rausbringen kann. Dazu fange ich dann gerne an, erstmal zu klären, was ist denn überhaupt ein Programm? Das wissen ja auch, weiß nicht, werden vielleicht auch nicht alle wissen, was ist eigentlich die Arbeit, die eigentlich ein Programmierer jetzt tut? Ein Programmierer macht so ein Editorfenster auf. Ich habe das mal hier exemplarisch mit einem kleinen C-Programm dargestellt. So ein Texteditor ist eigentlich ein Schreibprogramm mit viel weniger Features, die man sonst so von Word her kennt. Also da gibt's keine Schriftgrößen und nichts. Da schreibt man einfach einen Text runter. Und in diesen drei Zeilen verbirgt sich die Anweisung, dass man Hello World auf dem Computerbildschirm ausgibt und der Rest ist eigentlich drumherum, werden ein paar Bibliotheken geladen. Also die eigentliche Anweisung, was hier passiert in den vier Zeilen, ist dieses Hello World, was da auf dem Computerbildschirm ausgegeben wird. So, das ist jetzt für einen Menschen noch relativ gut lesbar. Jetzt müssen wir das Ganze übersetzen. Dafür gibt es einen sogenannten Compiler. Das ist hier dieses Programm GCC, was hier aufgerufen wird. Und GCC macht aus dieser hello.c-Datei, die wir vorher in dem Texteditor gesehen haben, macht das eine Datei, die heißt Hello und die kann man dann ausführen und die Datei druckt auf dem Bildschirm Hello World aus. Also alles relativ einfacher Vorgang. So sieht die Datei Hello dann aus, wenn man sie mit diesem Texteditor aufmacht. Da steht dann nur noch maschinenlesbares Zeug drin. Das ist schon deutlich schwerer von einem Menschen begreifbar bis hin zu, das ist gar nicht mehr begreifbar, weil hier also auch ganz viele Informationen einfach nicht enthalten sind. Wenn ich jetzt nochmal zwei Zeilen zurückgehe, hier gibt es zum Beispiel diese Zeile, die mit // anfängt, das ist ein Kommentar in dem Programm, das heißt, da hat der Programmierer eine Zusatzinformation in dem Programmcode versteckt, die also für den menschlichen Leser, dem menschlichen Leser helfen soll, das Programm zu verstehen oder zu verstehen, was der Programmierer ursprünglich wollte. Das braucht der Computer allerdings nicht, um Hello World zu drucken und deswegen wird das beim Compile-Vorgang einfach weggeschmissen. Und das heißt, in dem kompilierten Programm steht wirklich nur noch die Funktion drin. Und das hat jetzt zur Folge, dass man also so ein kompiliertes Binary viel schlechter wieder auditieren kann. Das heißt, man hat jetzt eine Blackbox, die zwar für den Computer lesbar ist, aber für den Menschen nicht mehr lesbar und auch nicht mehr erweiterbar. So. Solche Programme können jetzt beliebig komplex und beliebig lang werden. Da können also auch Schleifenkonstrukte, das sieht man hier in der Mitte vom Bildschirm vielleicht, dass hier ein Statement mit while losgeht, also solange irgendein Fakt gemacht ist, dann gibt es hier if-Statements, also man kann sich dann durch so einen Ablauf durchhangeln. Es wird auf jeden Fall beliebig komplex und auch diese komplexen Programme wollen eben auch lesbar sein. Und lesbar sind sie halt nur, wenn der Quellcode erstmal verfügbar ist. Das heißt, Open Source ist also Software. Das heißt, der Quelltext und der soll in einer für den Menschen lesbaren und verständlichen Form erstmal vorliegen. Dann ist das aber auch noch weitere Sache, dass die Software beliebig kopiert, verbreitet und genutzt werden darf. Und die Software darf also auch verändert und in der veränderten Form weitergegeben werden. Das ist also ganz wichtiger Bestandteil von Open Source. Ich verwende übrigens in diesem Vortrag auch Open Source und freie Software synonym. Also das wird auch häufig gemacht. Also Open Source Also die Software muss also auf jeden Fall auf jeden Fall muss der Quelltext vorliegen und darf beliebig kopiert und weitergegeben werden. Damit ist also Open Source Software, die also auch freie Software genannt wird, ist also eine Freiheit im Sinne von freier Sprache. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Also sie ist nicht frei im Sinne von frei Bier. Es ist also nicht so, dass man das jetzt nehmen kann und dann konsumiert, sondern im Sinne von freier Sprache, dass man also hier auch, dass man hier tatsächlich auch die Software verändern darf. Und wenn einem die Funktion nicht gefällt, dann kann man halt noch eine Funktion dazu bauen. Und auch bei freier Sprache, das betrifft natürlich alle, weil das natürlich auch irgendwo ein Grundrecht ist, auf einmal freie Meinungsäußerung und auf der anderen Seite auch halt auch eben die Möglichkeit zu haben, eine Software zu ändern oder eben die Möglichkeit zu haben, diese Software auch von anderen Leuten ändern zu lassen. Also man muss das ja nicht immer selber machen, aber dass man also die Möglichkeit hat zu sagen, nee, hey, diese eine Software, dieses eine Feature, das gefällt mir noch nicht, oder da könnte man noch ein Feature reinbauen in die Software und dann sucht man sich halt jemanden, der das für einen macht. Und das ist also mit Closed Source hat man da unter Umständen halt nur den Softwarehersteller zur Auswahl und damit halt viel, viel weniger Auswahl. Genau. Wer macht denn jetzt Open Source? Open Source schreiben Programmiererinnen, die es also lieben, mit ihren Programmen und dem Computer, es mögen grundsätzlich dem Computer eine Aufgabe zu geben. Ja, häufig findet also Programmentwicklung gerade bei diesen größeren Programmen auch in Teams statt, also in nicht die Software, sondern das Team, wo also mehrere Leute an einem Projekt arbeiten. In so einem Teamwork wird also oft auch Code eben wiederverwendet, getauscht und stetig verbessert, und es werden auch Unterprojekte entwickelt, die also Grundfunktionen entwickeln, die dann von mehreren anderen Projekten wieder benötigt werden. Also da findet immer bei diesen Programmen ein reger Austausch statt, sonst könnte man auch komplexere Programme gar nicht managen und überhaupt programmieren. Dann ist halt die nächste Frage, wovon lebt man jetzt eigentlich als Open Source Entwickler? Ne? Also man kann jetzt das Programm selbst ist ja jetzt offen, aber tatsächlich gibt es eine ganze Menge, von dem man als Open Source Projekt Entwickler also leben kann. Also zum Beispiel Support. Ich kenne einige in meinem Umfeld, die leben von Spenden, und dann gibt es gemeinnützige Stiftungen wie die Mozilla Foundation, die also Firefox zum Beispiel entwickelt, die also dafür sorgen, dass also Software in der Gemeinschaft auch weiterentwickelt werden kann und also auch die Zeit honoriert wird, die da rein fließt. Es gibt offene Software, die man durch den Verkauf von Hardware finanzieren kann. Oftmals gibt es also auch Enterprise Editions, die also ein paar Features mehr bieten als die Open Source Variante. Dann gibt es die Möglichkeit, Software dual zu lizenzieren, je nachdem, was es für eine Software ist. Also die MySQL-Datenbank ist ja jahrelang so lizenziert gewesen, dass man also in dem Moment, in dem man ein Produkt schreibt, was diese Datenbank praktisch bundelt, hat man sich also die MySQL-Datenbank unter einer eigenen, unter einer Closed-Source-Lizenz kaufen können und konnte das also reinbundeln, ohne die Datenbank wieder veröffentlichen zu müssen, ohne die eigene Software veröffentlichen zu müssen. Und letztendlich kann man natürlich auch Geld verdienen, indem man einfach eine Plattform betreibt mit Open-Source-Produkten. Zum Beispiel also einfach eine Nextcloud auf irgendwo hin installieren und dann kann man halt den Nextcloud-Zugang, kann man also den Betrieb von der Plattform im Prinzip weiterverkaufen. Das geht also auch. Und dann gibt es also leider auch noch den Fall, dass man schlicht und ergreifend die offene Software verwendet, um Anwenderdaten zu sammeln und zu verkaufen. Das macht zum Beispiel Google sehr gerne. Und auch Microsoft geht momentan in die Richtung, dass es dort also mehr und mehr Open-Source-Lösungen im Betriebssystem drinne gibt. Einfach weil die Idee ist also zumindest von dem, was ich so sehe, gehen diese Firmen also sehr stark dahin, dass sie einfach eine Plattform betreiben, Anwenderdaten sammeln und die Anwenderdaten verkaufen. Ja, das hat den Vorteil, dass wir viel mehr Ressourcen für die Open-Source-Entwicklung haben, aber es hat auch den Nachteil, dass wir diese freie Software erstmal aus diesen Plattformen rauskriegen müssen. Und das ist halt das nächste Ding. Freie Software ist einfach keine Garantie dafür, dass sie meine Privatsphäre schützt oder dass ich jetzt digital souverän bin. Aber Software, die also Privatsphäre schützt und für digitale Souveränität steht, die muss aus Gründen der Transparenz einfach mal freie Software sein. So, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Also ich würde... So, aber ich glaube, wenn man also sieht, wie sehr also ein Android-Smartphone tatsächlich Daten sammelt, das ist komplett Open Source basiert, was mein Linux-Desktop nicht tut, na, weil da benutze ich einfach andere Software-Plattform drauf, da benutze ich eine andere Distribution. Dann muss man einfach sagen, also die Software, ich kann eine Open Source Software auditieren, ich kann eine Open Source Software, bei der kann ich mir ein Projekt suchen, was die mir so zusammenstellt, dass sie Privatsphäre super schützt. Aber eben, es ist keine Garantie, also wenn Open Source dran steht, ist es keine Garantie, dass die Software auch tatsächlich das tut. Aber ich kann es eben auditieren und ich kann es eben auch ändern und kann auch die Features ausbauen, die da fehlen. Bei Messengern ist das zum Beispiel, wird das zum Beispiel relativ deutlich. Also es gibt, ich habe jetzt mal so die gängigsten, ein paar von den gängigsten Messengern aufgeschrieben. Da haben wir eigentlich zwei Open-Source-Lösungen drin. Na, das ist also Signal und Element. Die anderen, also Telegram behauptet zwar immer Open-Source zu sein, aber dann steht im selben Satz, ja, das betrifft eigentlich nur die Anwendung, also die Applikation, also das, was ich auf meinem eigenen Rechner habe. Das, was jetzt bei Telegram auf dem Server ist, das ist leider Closed Source. So, damit kann ich mit der Infrastruktur nicht vom Telegram-Server weg. Es lohnt auch nicht, diese Applikation zu nehmen, und da ein Feature auszubauen oder sowas. Weil einfach der Server, die Serverinfrastruktur, die kann man eben nicht so einfach reproduzieren. Und damit ist also der, damit ist also diese Chat-Lösung schon wieder nicht wirklich super toll, aber es ist eine Open Source Chat-Applikation. Also der Client ist Open Source. Ich könnte den jetzt auf ein Betriebssystem portieren, was noch keiner hat. Na, bei Signal ist die Situation ein bisschen besser. Das ist dann immerhin schon mal Open Source, aber die Grund-Signal-Implementierung liefert die Telefonnummer an einen Drittanbieter weiter. Da haben wir wieder den Fall, dass also Open Source nicht immer die beste Lösung ist. Allerdings gibt es jetzt auch im Open Source Sektor natürlich Alternativen und das ist halt immer das Schöne. Also ich habe auch mit Open Source deswegen angefangen, weil es eben dort Alternativen gibt und weil man sich eben dort auch um die um Privatsphäre und das drumherum kümmert. Und deswegen würde ich also heute zum Beispiel bei den Messengern einfach Element und Matrix Element empfehlen. Das setzt auf dem Matrix-Protokoll auf, das ist Open Source, das ist federated, das heißt, man kann seine eigenen Serverinfrastrukturen hinstellen und die Server reden auch miteinander. Das heißt, wenn ein User auf einer Plattform ist und mit einem User auf einer anderen Plattform reden will, dann geht das auch. Es ist verschlüsselt, es funktioniert gut. Ja, und das, aber hier wird eben auch, hier muss man eben auch immer im Kleingedruckten lesen, was ist es jetzt eigentlich und ist das jetzt wirklich die prima Lösung für meine Privatsphäre und meine digitale Souveränität? Ja, kommen wir zu den nächsten Sachen, die Lizenzen. Grundsätzlich die Programmiererin einer Software, wenn man also sowas geschrieben hat, so ein Programm, dann überlegt man sich, wer das jetzt alles benutzen darf und unter welchen Bedingungen man das rausgibt. Und da gibt es also in Summe wohl, habe ich mal die Nummer gehört, irgendwas um die 200 Open-Source-Lizenzen, also auf jeden Fall mehrere hundert. Und das sind erstmal eine ganze Menge. Das heißt, man teilt das jetzt einfach mal so ein in die in zwei Gruppen. Das eine ist die Gruppe der GPL-Lizenzen. Also Änderungen müssen unter derselben Lizenz mit dem Quellcode veröffentlicht werden wie die ursprüngliche Lizenz. Und dann gibt es also die BSD-Lizenzen, wo also die Änderungen nur den Lizenzhinweis enthalten müssen. Die GPL ist eine Lizenz, die also für 1983 für das von Richard Stallman ins Leben gerufene GNU-Projekt entwickelt worden ist. Und Stallman hatte also vorher erlebt, wie er so an seiner, wie er so universitär entwickelte offene Softwareprojekte dann von Unternehmen als Closed Source übernommen und weiterentwickelt wurden. Also auch, als die Studenten dann irgendwann fertig waren, sind die also in die Unternehmenswelt gewechselt und haben also auch einen Großteil von ihrem Know-how einfach mitgenommen. Und dann gab es also plötzlich einen ganzen Haufen Projekte, die man nur noch unter großen Hürden wirklich verwenden durfte. Und die Idee hinter der GPL war, dass man also mit der Lizenz verbietet, dass oder verhindert, dass eine Software irgendwann mal unfrei wird. Also man sagt im Prinzip mit der Lizenz, pass mal auf, wenn du die Software nimmst und hinterher veränderst, dann muss die Neues, diese geänderte Software wieder unter GPL veröffentlicht werden und mit dem Quellcode. Also die Änderungen müssen wieder Open Source sein. Das ist der große Unterschied zu den BSD-Lizenzen. Die haben diesen Passus einfach nicht drin. Da gibt es jetzt eine ganze Menge Erfolge und Misserfolge. Also was mir zum Beispiel im Kopf geblieben ist, ist der Navigationssystemhersteller TomTom und in der Folge einige weitere. Die mussten also ihre Patches am Linux-Kernel wieder als Open Source veröffentlichen. Das hatten die anfangs vergessen. Die haben also ein Navigationssystem rausgebracht, haben da ein Linux drauf installiert, haben ihre Software da draufgepackt. Und dann haben sich also Leute das Image angesehen, das sieht doch hier irgendwie sehr, sehr bekannt aus. Dann hat man den Nachweis betrieben, dass da also offensichtlich ein Linux auf dem Navigationssystem rennt. Und dann hat es also geheißen, ja, Moment mal, da rennt jetzt ein Linux, da sind aber bestimmt irgendwelche Änderungen drin gewesen, damit das für die Hardware funktioniert. Und die haben dann tatsächlich wieder Open Source sein müssen. Das eigentliche Navigationssystem war dann unter der TomTom-Lizenz, das haben die natürlich nicht rausgeben müssen. Ja, GPL Android ist also auch frei verfügbar. Da gibt es also alternative Images für verschiedenste Telefone. Das Betriebssystem Minix, das war zum Beispiel einer der Anlässe, das durfte in den 90er Jahren nur für Ausbildungszwecke betrieben werden, verwendet werden. Und das war also unter anderem einer der Anlässe, die also Linus Torvalds, der Entwickler vom Linux, dazu, ihn dazu getrieben haben, einen eigenen Kernel zu schreiben. Also eben Linux zu entwickeln. Der Nachteil ist, dass also durch die durch diese Einschränkung, dass jetzt in der GPL die Änderungen wieder veröffentlicht werden müssen, entstehen also Inkompatibilitäten, die oftmals halt nur durch Neuprogrammieren gelöst werden können. Also zum Beispiel ZFS und BTRFS, das sind zwei Dateisysteme. Das ist also im Prinzip die Form, wie das Betriebssystem, also das Linux, Dateien auf die Platte, auf der Platte abspeichert. Das sind also zwei Treiber. BTRFS ist unter GPL entwickelt und ZFS ist eine eher freizügigere Lizenz. Und deswegen darf ZFS aber nicht im Linux-Kernel als fester Bestandteil integriert werden, weil dort einfach eine Lizenzinkompatibilität herrscht. Ja, auf der anderen Seite sind also die BSD-artigen Lizenzen, die verhindern also eben diese ganzen Änderungssachen nicht. Aber BSD-artige Lizenzen haben einen Vorteil für den Anwender. Die sind also viel leichter zu lesen und zu verstehen. So eine BSD-Lizenz hat vielleicht 10 Zeilen, maximal. Und damit haben die in der Regel auch weniger Seiteneffekte als die GPL. Die Geschichte der BSD-Lizenz hängt stark mit dem Betriebssystem BSD zusammen. Das ist also kein zweites Linux, sondern es gibt tatsächlich neben Linux auch andere Open-Source-Betriebssysteme und Projekte. Die Berkeley Software-Distribution ist also eine der ältesten, ist in den 1980er Jahren geprägt von einem Austausch mit dem AT&T Unix, auch weil da ein paar Studenten rübergegangen sind. Und AT&T hat dann angefangen, Lizenzgebühren zu verlangen und daraufhin hat man also in Berkeley systematisch versucht, davon wegzukommen und hat also den Code systematisch entfernt. Das hat eine Weile gedauert. Und dann gab es also das hat also in einem Streit gegipfelt 1991, als eine Firma namens BSDI BSD vermarktet hat und AT&T hat dann geklagt, dass also 18.000 Dateien in der BSD-Distribution AT&T-Code enthalten würden. Das ist im Übrigen auch zeitgleich mit der Entstehung von Linux. Also einer der Gründe, warum Linus Torvalds dann einen eigenen Kernel geschrieben hat, lag daran, dass also die Zukunft von BSD zu dem Zeitpunkt komplett ungewiss war, weil da ja diese 18.000 Dateien im Raum standen. Der Streit hat dann 1994 damit geendet, dass also 17.997 dieser Datei, die hat also tatsächlich AT&T von der Berkeley-Universität übernommen und nicht umgekehrt, wie sie behauptet haben. Und die haben bei der Code-Übernahme die Lizenzinformation aus der Datei rausgelöscht, was die BSD-Lizenz eigentlich verbietet, aber es hat halt keiner drauf geachtet. Und die drei Dateien, die dann noch übrig waren, die sind halt angepasst worden. Ja, und damit konnte die Berkeley diesen Rechtsstreit gewinnen und insgesamt hat man weniger Abhängigkeiten und es gibt leider kann man halt auch wieder den Nachteil sehen, weil Minix als Open-Source-Betriebssystem hat also Anfang der 2000er Jahre unter das Betriebssystem unter eine BSD-artige Lizenz gesteckt. Das heißt, die haben diesen Passus, dass man das also nur für Ausbildungszwecke nehmen durfte, rausgenommen. Und dann ist Intel halt hingegangen, oh cool, ein kleines Betriebssystem, das können wir doch als Basis für unsere Management-Engine verwenden, natürlich ohne den Quellcode veröffentlichen zu müssen, weil steht ja jetzt alles auf einmal unter BSD-Lizenz. Und das heißt, dass jetzt bei jeder Intel-CPU heutzutage gebundelt eigentlich eine kleine Minix-Installation mitkommt, die dort für Diagnose, für diese Diagnoseschnittstelle das Betriebssystem stellt. Was Minix zu einem der verbreitetsten Betriebssysteme auf der Welt macht im Übrigen. Hätte man vielleicht durch eine BSD-Lizenz, also durch eine GPL-Lizenz besser machen können. Also ja. Was gibt es sonst noch so an Open-Source-Software? Die Verschlüsselungssoftware PGP war Mitte der 90er Jahre von US-Exportbestimmungen betroffen. Da sind wir wieder bei dieser Idee von der digitalen Souveränität. Ja, da hat also die USA gesagt, naja, wenn eine Software im Land entwickelt wird, dann darf die, und die wird halt exportiert, dann darf die eine bestimmte maximale Verschlüsselung nicht übersteigen. Das war halt ungefähr die Verschlüsselungsstärke, die also die NSA-Computer damals noch haben knacken können. Lösung davon, man entwickelt das Ding halt unter GPL-Lizenz neu und das Ganze in Europa. Daraus ist also das GNUPG-Projekt entstanden, danke an Werner Koch. Und man hat sich also hier auch wieder diese digitale Souveränität erhalten können und hat jetzt eine Software, die man also verwenden kann. StarOffice und LibreOffice ist so das nächste Produkt, was ich ansprechen möchte. Das ist halt also auch in den 90er Jahren von einer Hamburger Firma entwickelt worden als ein Office-Paket. Das hat sich damals dadurch ausgezeichnet, dass es auf Linux lauffähig war. Also man konnte schon 1996, 98 rum hat man das also auf dem Linux sich ein StarOffice kaufen können. Das ging so bis 1999. Microsoft Office war also schon immer hier eine starke Konkurrenz. Und 1999 ist also die StarOffice von Sun übernommen worden und ist dann damals von Sun unter dem Namen OpenOffice erstmalig Open Source gemacht worden. Das hat jetzt den Vorteil gehabt, dass man das auf sehr, sehr viele Plattformen gebracht hat. Und es hat für Sun auch ein bisschen den Vorteil gehabt, dass man jetzt die Fehler, dass man also Fehler-Bug-Reports viel besser machen konnte und jetzt auch von außen her Entwicklungsressourcen ein paar jedenfalls dazu bekommt. So, 2008 ging das wieder ein bisschen zurück, also mit der Übernahme von Oracle und einer einhergehenden Lizenzänderung hat man also OpenOffice hier forken können, und daran sieht man auch, dass also Open Source eine wirklich treibende Kraft ist, weil wenn ein Produkt einmal Open Source ist und einmal gemeinfrei ist, dann kann man sich also immer überlegen, also auch wenn der Hersteller jetzt eine neue Version rausbringt, die dann vielleicht nicht Open Source ist, dann nimmt man halt die alte Version und macht also hier einen Fork, also man entwickelt die unter einem neuen Namen einfach unabhängig weiter. Und die hat also eine gute Chance, dass solche Produkte auch tatsächlich langfristig Open Source bleiben und nicht wieder in der Schublade verschwinden. MySQL hat also ein ziemlich ähnliches Schicksal ereilt wie LibreOffice, ist also auch nach der Übernahme durch Oracle also nach der Übernahme durch Oracle hat sich das Projekt weiterentwickelt und unabhängig weiterentwickelt, und da gibt's jetzt also die MariaDB. Auch solche Sachen wie Lineage OS, also diese ganzen Hersteller haben natürlich auch viel Zeit und tolle und ganz viel Energie reingesteckt, um auch ihre Open-Source-Produkte zu entwickeln. Ja, also auch CyanogenMod hat also für ihr, die machen also Smartphone-Images mit einem höheren Security-Anspruch, also auf Android-Basis. Und da gab es also das CyanogenMod als Operating System jahrelang, und nachdem wir also gesagt haben, können wir uns das jetzt nicht mehr leisten oder wollen es uns nicht mehr leisten, die Plattform noch zu betreiben, hat sich das Projekt also daraufhin auch umbenannt, heißt jetzt Lineage OS. Das ist, wenn man eine Firmware auf seinem Android-Telefon haben möchte, die nicht sofort nach Hause nach Google telefoniert und nicht so viele Daten an den Betriebssystemhersteller übermittelt, dann sollte man sich mal Lineage OS anschauen. Das ist ein sehr, sehr nettes und gut funktionierendes Betriebssystem für Mobiltelefone. Ja. Und natürlich gab es auch Firefox, also es gab halt auch den Netscape Navigator und den Internet Explorer Ende der 90er Jahre, gab es also einen relativ großen Streit, weil also da ein riesiger Konzern namens Microsoft hingegangen ist und praktisch die Betriebssystem-Dominanz sehr stark ausgenutzt hat, um ihren eigenen Browser an den Markt zu bringen. Und da wollte man sich also auch, da hat also auch die Firma Netscape sehr, sehr klein ausgesehen, auch wenn die den besseren Browser geschrieben haben. Und im Endeffekt wurde also Netscape hat sich dann halt entschlossen, den Browser irgendwann Open Source zu machen, Ende der 90er Jahre. Daraus ist halt das Mozilla-Projekt mit einer entsprechenden Stiftung entstanden und später eben auch der Firefox. Freie Browser sind also in der Open Source-Welt auch immer noch ein heikles Thema, weil es derzeit eigentlich nur zwei wirklich gut funktionierende Browser-Stacks gibt, den von der Mozilla Foundation und den von Google. Und die anderen sind halt einfach nicht wirklich weiterentwickelt worden oder halt nicht so weit, dass die Webseiten tatsächlich kompatibel sind. Das ist auch noch ein Problem, was wir in der Open Source Welt tatsächlich auch haben. Aber ja, auf der anderen Seite, wir haben Firefox, der geht gut. Sowas sollte man auch benutzen, wenn man die Möglichkeit hat. Dann gibt es auch noch so die alten Boliden. Also das Schöne ist, bei Open Source gibt es sowohl die neue Programme als auch sehr, sehr alte. Unter anderem LaTeX als Textsatzsystem ist seit 1984 stabil und überall verfügbar und da werden allerdings dann halt die Texte programmiert. Und grundsätzlich, was ist jetzt die richtige Software? Für mich ist also die Auswahl der richtigen Software, seit ich Open Source kenne, zum einen natürlich immer die Funktion. Dann ist wichtig, Offenheit ist Open Source Software, weil ich bin der Meinung, dass nur mit Open Source Software eine digitale Souveränität zu erreichen ist. Und Schutz der Privatsphäre. Und da ist dann halt die Frage, wie schützt die Software meine Privatsphäre? Kann das unabhängig geprüft werden? Und da lande ich zwangsläufig auch wieder bei Open Source Software, weil nur da kann ich das wirklich unabhängig prüfen oder prüfen lassen oder mich halt auf Aussagen anderer verlassen, die halt wirklich auch tatsächlich nicht verwandt und nicht verschwägert sind. Ja, und Open Source Software lebt also vor allem davon, dass es also neben den vielen freien Entwicklern noch viel, viel mehr Anwender gibt, die diese Software benutzen und eben auch weiterempfehlen und auch eine gewisse Gruppendynamik aufbauen, dass man also, wenn man Software auswählt, eine Idee davon hat, sagt, ich habe zwei Produkte zur Auswahl, das eine ist Open Source, das andere ist Closed Source, dass man dann vielleicht, wenn das Open Source Produkt die Arbeit erfüllt, dann lieber zum Open Source Produkt greift. Und vor allen Dingen, es gibt immer eine starke, hilfsbereite Community. Ja, genau. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit meiner Zeit aussieht.
Wir wären schon langsam am Ende, würde ich sagen.
Genau, wir wären nämlich langsam am Ende. Das heißt, ich skippe jetzt einfach mal eine Auflistung verschiedenster Software, ganz wichtig vielleicht noch Kommunikation, da gibt es in der Open-Source-Welt alles Mögliche. Es gibt ActivityPub, Social Media, es gibt bis hin zu Finanzbuchhaltungssystemen im Open-Source-Sektor eigentlich alles. Android, Lineage OS, F-Droid Shop kann man sich mal ansehen. Und mit Open Source Software starten. Da ist also ein guter Anfang, immer die Anwendungen Stück für Stück durch Open Source Software zu ersetzen. Und auch das Betriebssystem kann heutzutage gut virtualisiert getestet werden, bevor möglicherweise der einzige Arbeitscomputer umgestellt wird. Also wer Lust hat, sich damit zu beschäftigen oder seinen Arbeitsplatz umzustellen. Also ich empfehle immer erstmal eine virtuelle Maschine aufzusetzen, dort zu gucken, ob das funktioniert, was man sich so vorstellt und angelesen hat und dann irgendwann, wenn man sich also sicher ist, dass das in der VM funktionieren wird, dass man dann auch tatsächlich den Arbeitscomputer umstellt. Umgekehrt kann man auch virtualisieren, also auch man kann auch Closed-Source-Software prima auf einem Linux ans Laufen bringen, indem man einfach ein VM aufzieht und da halt ein Windows rein installiert für die eine Anwendung, die man dann doch noch braucht. Damit wäre ich durch.
Wunderbar, dann herzlichen Dank, lieber Sam. Wir haben hier auch noch so die eine oder andere Frage, die wir ganz kurz unterbringen können.
Ja.
Wunderbarer Vortrag. Jetzt ist mal so die grundsätzliche Frage, wie denn du schätzt, dass das Verhältnis ist in der Nutzung von Open Source, so in der Industrie draußen, Open Source zu Closed Source so im Verhältnis. Kann man das irgendwie auf eine Zahl bringen?
Naja, auf dem Desktop ist die einhellige Meinung, das etablierte Setup ist auf dem Desktop eher ein Windows Office Open, also Windows, Microsoft Office, Teams. Sobald es auf den Server geht, sieht die Sache wieder anders aus. Da muss ich aber auch gestehen, da bin ich ziemlich gebiased, weil ich natürlich primär auch Open-Source-Lösungen in meinem Berufsumfeld bearbeite und administriere. Aber ich glaube, also sobald es irgendein Internet-Service ist, tickt also in 90% der Fälle irgendein Linux oder irgendein BSD oder sowas drunter. Also Webseite, Linux, BSD, AWS, EC2 hatten wir, da läuft eine Xenv-Virtualisierung drunter. Das ist garantiert auch von einem Linux verwaltet. Würde ich sagen, da ist, also auf der Serverseite ist auf jeden Fall irgendein Open Source. Und auch die ganzen QNAP NAS und Synology NAS, die haben ja auch alle eigentlich Open Source Software drin.
Ja.
Die haben ja, also Synology hat ja auch, kaufst du dir eine Synology NAS RAID und du hast eigentlich ein Linux drin.
Nachdem sie ja anwenderseitig sicher auch wünschenswert ist, dass wir mehr Open-Source-Software verwenden. Gibt es, wenn ich jetzt in einem Betrieb bin, irgendwie vielleicht so ein, zwei wirklich knallige Argumente, wo ich sagen kann, so aus diesem Grund raus sollten wir von eben beispielsweise Microsoft Office auf ein LibreOffice wechseln?
Ja, der Grund ist einfach digitale Souveränität. Also das ist eigentlich der Hauptgrund in meinen Augen. Also in dem Moment, in dem es mit einem Microsoft Office 365 wird man die Bestimmungen der DSGVO niemals umgesetzt kriegen. Zum einen, weil immer eine Datenverarbeitung in den USA stattfindet. Das ist also ein Riesenproblem. Und das LibreOffice, Da hat man eine gute Chance, dass das auch in ein paar Jahren noch so existiert und auch weiter benutzbar ist. Also es gibt einen guten Grund, rüber zum LibreOffice. Es gibt auch gute Gründe dagegen. Also zum Beispiel muss man sich halt überlegen bei so einer Umstellung, dass es in einem Unternehmen auch immer irgendwelche Excel mit irgendwelchen Makros drinne rumschwirren, die natürlich auch alle angepasst werden müssen bei so einer Umstellung. Und je nachdem, wie gut man die macht, kann das also mehr oder weniger schmerzhaft werden, da umzustellen. Aber bei einem neuen Unternehmen würde ich auf jeden Fall Open Source in die Erwägung reinziehen. Mhm. Also wenn ich jetzt eine Unternehmensinfrastruktur neu bauen würde, würde ich versuchen, das weitestgehend Open Source zu machen.
Definitiv. So gut wie es geht. Letzte Frage, wo bekommt man Hilfe? Gibt es Usergruppen, wenn ich mich also jetzt als Developer oder Developerin engagieren möchte?
Ja, gibt es. Es gibt einen ganzen Haufen Usergruppen. Also für die diversen Developer-Themen Python gibt es eine Python-User-Group. Es gibt für Linux und Open Source, also ich habe sehr, sehr gerne in der Linux-User-Group Kassel immer gelernt. Die hat so klassischerweise sich einmal im Monat zum Stammtisch getroffen und dort ist dann halt den Abend über erzählt worden, was so läuft. Also da habe ich immer sehr viel auch sehr viel Know-how abgesaugt. Ja, es gibt sie. Es gibt für die unterschiedlichsten Softwareprodukte eigene User Groups und da empfehle ich einfach mal die Suchmaschine anzuwerfen und mal nach einer User Group in der Nähe zu suchen und dann einfach mal hinzugehen. Die sind in der Regel auch online irgendwie mit einer Seite vertreten. In Wien sind viele User Groups im MetaLab drin. Das heißt, da treffen sich die Gruppen, wenn die Pandemie vorbei ist, auch mal auch wieder live im Lab und halten da Vorträge.
Sam, vielen, vielen Dank. Es gibt noch viel zu beplaudern.